der Amboss-Podcast – Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Demenzen. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Am 21. September war Welt-Alzheimer-Tag und heute, am 26., endet die Woche der Demenz. Das Motto dieses Jahr war die Aufforderung Demenz genau hinsehen. Und dem wollen wir uns anschließen und auch bei unserer ärztlichen Hörerschaft auf Demenzerkrankungen aufmerksam machen. In Deutschland sind aktuell etwa 1,6 Millionen Menschen betroffen. Im Jahr 2050 werden es Schätzungen zufolge bereits 2,8 Millionen sein. Das bedeutet, dass der Kontakt zu demenzkranken Menschen in allen Fachrichtungen mehr und mehr zum ärztlichen Alltag dazugehören wird. Während die Gesellschaft altert, fehlen die Strategien, um damit umzugehen. Die WHO erstellte 2017 einen Aktionsplan über 8 Jahre mit der Vision, Demenzen vorzubeugen und Erkrankten sowie Versorgenden Respekt, Autonomie und Gleichberechtigung zu verschaffen. Nun ist die Hälfte der Zeit vergangen und der Global Status Report zeigt, wie viel noch zu tun ist. Nämlich lediglich ein Viertel der Länder weltweit entwickelte eine nationale Strategie, um Menschen mit Demenz und ihre Familien zu unterstützen. Viele davon sind bereits abgelaufen und müssen erneuert werden. Die WHO fordert zudem fokussierte Einheiten innerhalb von Gesundheitsministerien, um eine nachhaltige Finanzierung zu sichern und klar zu definieren, wer für die Planung und Umsetzung von Strategien verantwortlich ist. Auch Forschung kann auf diese Weise besser global koordiniert werden. Oft mangelt es leider am Commitment der Regierungen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Dabei ist es offensichtlich, die Burden of Disease ist erheblich. Im Jahr 2019 lagen die Kosten weltweit bei 1,3 Billionen US-Dollar. Ein bestimmender Schlüsselfaktor dieser Kosten ist der Verlust der Eigenständigkeit, der mit Demenzerkrankungen einhergeht. Die Hälfte der Kosten entsteht allein durch die informelle Versorgung von Erkrankten, zum Beispiel durch die eigene Familie. So kommen etwa 67 Millionen Vollzeitbeschäftigte jährlich zusammen, wenn man mit einer Aufsichtszeit von 8 Stunden für demenzerkrankte Menschen rechnet. Dabei noch außen vor gelassen ist der psychische Druck und der Einfluss auf die mentale Gesundheit der Versorgenden. Der Rest der Kosten fällt in den sozialen und medizinischen Sektor. Ja, und neben finanziellen Ressourcen kosten Demenzerkrankungen natürlich auch Menschenleben. Sie sind die weltweit 7. häufigste Todesursache. Und dabei kein normaler und unausweichlicher Prozess des Alters, was im Übrigen 2/3 der Bevölkerung glaubt. Tatsächlich kann eine Erkrankung in bis zu 40% der Fälle potenziell verhindert werden. Das Alter bleibt zwar der größte Risikofaktor, aber es gibt auch modifizierbare Faktoren, wie körperliche Inaktivität, eine unausgeglichene Ernährung oder Rauchen und Alkohol. Protektiv hingegen wirken kognitive und körperliche Aktivität, eine soziale Einbindung und Bildung. Ja, und wir als Ärztinnen und Ärzte können nicht nur über Risikofaktoren aufklären, sondern auch Frühsymptome von Demenzerkrankungen erkennen. Und zudem sollten wir Angehörige und Betroffene in ihren Sorgen ernst nehmen. Aufgrund der Häufigkeit dieser Erkrankung und der Wichtigkeit dieses Themas haben wir uns entschieden, euch noch einmal das Gespräch mit Privatdozent Dr. Jan Junge-Hösing vorzustellen. Er ist der Chefarzt der Neurologie im Jüdischen Krankenhaus Berlin und mit ihm haben wir letztes Jahr ein Gespräch geführt zu diesem Thema. Wir werfen einen klinisch-praktischen Blick auf verschiedene Demenzformen und sprechen über die Herausforderung der Differentialdiagnostik. Die Diagnose einer Demenz ist oft mit großen Ängsten bei Angehörigen und Betroffenen verknüpft. Wir sprechen darüber, welche Konsequenzen eine Erkrankung gesellschaftlich und menschlich haben kann und wieso die Arzt-Patienten-Beziehung zentral bleibt. Bevor wir ins Gespräch gehen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar freuen wir uns ja immer über Feedback eurerseits und auch über Vorschläge zu Themen oder Experten. Und die Möglichkeit, uns dies mitzuteilen, habt ihr nun über go.amboss.com/thema. Hier könnt ihr einmal eintragen, wenn ihr ein absolutes Herzensthema oder ein Wunschthema habt, was wir in der nächsten Zeit hier im Podcast besprechen sollten. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir dann auch schon bald mit eurem Wunschexperten oder zu eurem Thema. Nun aber gehen wir ins Gespräch mit Dr. Jan Junge-Hösing. Ich wünsche viel Spaß beim Hören.
Ich konnte mir noch nie Namen merken. Ich vergesse relativ regelhaft meine iPhone-Kopfhörer und lasse auch relativ regelmäßig mein Portemonnaie zu Hause liegen. Und erst vorgestern habe ich den Hausschlüssel zu Hause stecken lassen. Aber das ist tatsächlich immer schon so gewesen. Und das Entscheidende ist, ich glaube, es erfüllt nicht die Kriterien einer Demenz, sondern es ist einfach manchmal ein bisschen viel im Alltag.
Also das sind ja dann perfekte Beispiele dafür, dass Vergessen menschlich ist. Aber wann wird es pathologisch?
Das mit der Gedächtnisstörung ist ein guter Einstieg, weil wir eigentlich grundsätzlich sagen, dass eine Gedächtnisstörung fast immer mit einer zur Demenz dazugehört. Gleichzeitig ist die Demenz ein Symptomkomplex und keine Erkrankung per sich selber. Und die Demenz fängt grundsätzlich erst dann an, wenn sie alltagsrelevant ist. Also wenn jemand Gedächtnisstörung hat oder auch mal Wortfindungsstörung, wenn er sich keinen Namen merken kann, dann würden wir in erster Linie von einer milden kognitiven Beeinträchtigung sprechen. Die kann natürlich mit dem Alter zunehmen. Das ist sozusagen die altersspezifische milde kognitive Beeinträchtigung. Aber dement ist man mal erst dann, wenn es sozusagen zu alltagsrelevanten kognitiven Störungen kommt.
Wie näher ich mich denn insgesamt zu dieser Verdachtsdiagnose Demenz?
Ich näher mich der Verdachtsdiagnose der Demenz, indem ich erstmal eine gute Anamnese mache, das heißt mit dem Patienten spreche. Nochmal ganz von Anfang, um das systematisch zu klären. Wir sprechen immer von einem Symptomkomplex. In der Neurologie ist das relativ immer, ist es einfacher, weil wir grundsätzlich früh beigebracht bekommen, vom Symptom zur Syndrom, zur Diagnose zu kommen. Und Demenz ist sozusagen ein Symptomkomplex, das heißt ein Syndrom. Das bedeutet, die Demenz ist dann erfüllt, wenn der Patient kognitive Einschränkungen hat. Wie gesagt, fast immer ist die Gedächtnisstörung mit dabei. Aber das können natürlich auch andere Arten von kognitiven Einschränkungen sein. Also Einschränkungen des Denkens, des Handelns, des Affekts, der Sprache, der Orientierung, des Antriebs, der Sozialverhalten und so weiter und so fort. Zweitens, wenn diese kognitiven Einschränkungen oder kognitiven Störungen sicher chronisch sind und fortschreitend, man sagt in der Regel 6 Monate, das kann entweder proaktiv festgestellt werden, das heißt der Patient kommt einmal zu mir in die Sprechstunde und ich sehe ihn nach sechs Monaten wieder und die ganze Sache ist schlimmer geworden. Das kann man aber natürlich auch durch eine gute, vernünftige Anamnese retrospektiv erfassen. Das heißt, die Angehörigen schildern mir, das geht eigentlich schon seit 1, 2, 3 Jahren so. Da hat das damals angefangen, dass wir nach der Oper nicht mehr wussten, wo das Auto steht. Und dann ist das immer schlimmer geworden, bis hin zu der Tatsache, dass es dann eben sowohl im privaten oder auch im beruflichen Leben alltagsrelevant geworden ist. Drittens, das Bewusstsein muss intakt sein. Das heißt, es darf keine entsprechende sozusagen Einschränkung durch Bewusstseinseintrübung der Wahrnehmung haben. Das ist ganz wichtig für die Differentialdiagnose, über die wir dann gleich nochmal sprechen können. Also bestimmte metabolische Erkrankungen oder insbesondere das delirante Syndrom, was häufig hypoaktiv sein kann. Und viertens, die Sinne dürfen diese kognitiven Störungen nicht sozusagen beeinflussen. Das heißt also, die Sinne müssen unbeeinträchtigt sein für die Diagnose der Demenz. Das heißt, entsprechende sozusagen Hörminderung oder Sehstörungen dürfen die kognitiven Störungen nicht erklären.
Okay, also gehört da dann auch immer noch die Überprüfung des Visus und der Ausschluss einer Hörminderung dazu?
Das ist ja der Klassiker. Man sieht einen Patienten in der Rettungsstelle und die Pflege sagt, bei allem Respekt, der Patient ist wahrscheinlich dement und man geht zu ihm hin und spricht einfach ganz laut oder schreit ihn an und stellt fest, der ist gar nicht dement, sondern der hört dann einfach nicht.
Und wie würde man diese Syndrome jetzt unterteilen?
Das ist ein häufiger Fehler, der gemacht wird. Also wenn ich Visite mache und ich frage, was denkt ihr denn, was ist das für eine Demenz? Die Frage ist vielleicht auch einfach nicht gut gestellt. Fangen meine Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig immer mit einer ganzen Latte von Differentialdiagnosen an und das ist der falsche Weg. Es ist viel einfacher, auch für die weitere Differentialdiagnostik, sich am Anfang erstmal klar zu machen, mit was für einer Art von Demenz haben wir es hier syndromatisch überhaupt zu tun. Und dabei hilft eine Einteilung in 3 Arten von Demenz, die natürlich auch in bestimmten Formen gemischt auftreten können. Das heißt, erstens haben wir es mit einer kortikalen Demenz zu tun, einer subkortikalen Demenz oder haben wir es möglicherweise mit einer sozusagen frontalen Störung, einer frontalen Demenz zu tun. Kortikale Demenzen, das sind klassischerweise sogenannte Werkzeugstörungen. Ich sag mal, die Markererkrankung ist die Alzheimererkrankung dafür. Mhm. Das heißt, das sind Patienten, die aphasische Störungen, apraktische Störungen neben ihren Gedächtnisstörungen oder kognitiven Störungen haben können. Störungen der Visokonstruktion und so weiter und so fort.
Und wie stellt sich jetzt eine Visokonstruktionsstörung dar? Wie sieht ein Patient aus mit einer kortikalen?
Der klassische Test dafür Störung? Ist der Uhrentest. Ja, das heißt, ich bitte den Patienten, eine Uhr zu malen von sich aus und sage ihm auch eine Uhrzeit. 10 nach 11 ist so der Klassiker dabei. Und der Patient ist nicht in der Lage, diese sozusagen Uhr darzustellen, klassische sozusagen visokonstruktive Störung. Das zweite Syndrom nach der kortikalen Störung ist die subkortikale Demenz. Und das sind Patienten mit Störungen überwiegend des Antriebs, der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Also das sind Patienten, die sind extrem umständlich, die sind ablenkbar, ja, die sind insgesamt so ein bisschen verlangsamt, psychomotorisch verlangsamt, die sind leicht, wie gesagt, ablenkbar. Typischerweise der Patient, den man in der Sprechstunde hat oder bei der Visite und man stellt ihm eine Frage und es dauert einfach ewig, bis die Antwort kommt. Und man fragt nochmal nach und das dauert und es dauert. Und gerade wenn man bevor man aus dem Zimmer rausgehen will, kommt die Antwort. Ja, der Patient wirft sie einem zu und die muss gar nicht tatsächlich falsch sein. Die dritte Form der Demenz ist die der frontalen Demenzen. Das sind eben häufiger auch neurodegenerative Demenzen. Parkinson-Plus-Syndrome oder die frontotemporale Demenz typischerweise. Das sind Demenzerkrankungen, bei denen Störungen des Affekts, des Verhaltens oder des planerischen Denkens im Vordergrund stehen.
Wenn wir uns beide jetzt mal vorstellen, dass ich Allgemeinmedizinerin bin und ich habe den Verdacht, dass meine Patientin XY eine Demenzerkrankung hat. Welche Differentialdiagnosen könnte ich als Nicht-Neurologin jetzt schon abklären, bevor ich die Patientin zu dir überweisen würde?
Eine ganze Reihe. Also ich würde erstmal noch einen Schritt vorher anfangen und ganz konservativ denken, nämlich zu einer guten klinischen Untersuchung. Da fehlt dafür heute im täglichen Leben immer die Zeit. Steht eine gute Anamnese bei Patienten mit Verdacht auf Demenzerkrankungen, natürlich auch eine Fremdanamnese. Aber eine ganze Reihe von diesen Dingen kann ich eben erfragen. Also insbesondere die Frage, die kognitiven Störungen, sind die in irgendeiner Weise alltagsrelevant? Beruflich haben wir es ja eher seltener damit zu tun, weil die Patienten, die mit Demenzerkrankungen in die Klinik kommen, häufig auch schon ein gewisses Alter haben. Aber alltagsrelevante Störungen, das sind klassische Fragen. Es steht häufiger mal der Kühlschrank offen. Ja, wird regelhaft der Schlüssel vergessen, so dass man sich ständig aussperrt zu Hause. Klassische Frage ist, wenn jemand kocht oder nicht kocht, ist der Herd häufig angelassen worden? Also ist das Essen häufig verbrannt? Alltagsrelevant kann auch sein, wenn jemand zum Beispiel gerne Karten spielt. Klassisches Beispiel, dass er plötzlich nicht mehr weiß, wie man Skat oder Doppelkopf oder ein sonstiges Kartenspiel spielt. Das heißt, er ist in seinem Freundeskreis und den Freunden fällt auf, dass er plötzlich völlig ratlos vor seinen Karten, weil er nicht mehr weiß, wann er wie, wo, was auszulegen hat. Mhm. Das ist eine klassische Anamnese. Dann gibt es die Ergänzung der neuropsychologischen Tests. Die einfachsten Tests dabei sind sicher der Mini-Mental-Test oder der DemTect, ein bisschen besser, weil er weniger Deckeneffekt hat. Ich erkläre gleich, was das ist. Das ist der Mocker-Test. Das dauert auch dann wiederum ein bisschen länger. Die einem helfen können, schon sozusagen ungefähr zu graduieren, haben wir es hier mit einem relevanten demenziellen Syndrom zu tun. Was heißt Deckeneffekt? Deckeneffekt heißt, dass diese klassischen Tests zur Detektion, Frühdetektion von Demenzerkrankungen nicht besonders sensitiv sind bei leichten demenziellen Syndromen. Also das können Sie nicht besonders gut tatsächlich erfassen. Man könnte den nächsten Schritt dann weitergehen, aber das ist eben dann noch nichts im Bereich der hausärztlichen Praxis, eine neuropsychologische Testung zu beantragen. Das ist eher was für uns in die Klinik. Da immer wichtig der Hinweis, da muss es eine Fragestellung geben. Ja, also eine neuropsychologische Untersuchung mit der Frage Demenz, Fragezeichen, die ist völlig sinnlos. Ja, also es muss immer eine Frage geben, zurück zu den syndromatischen Einteilungen der Demenzen. Gibt es hier Hinweise für Werkzeugstörungen, Verdacht auf eine subkortikale Demenz und so weiter und so fort. Was kann man zu deiner Frage zurückzukommen in der Praxis tatsächlich anordnen? Klassischerweise eine Bildgebung. Mhm. Ich persönlich halte eine MRT-Bildgebung für zwingend, für obligat. Das CT ist nur dann eigentlich indiziert, auch wenn es in der Praxis manchmal etwas günstiger ist, CT nur dann indiziert, wenn es eine Kontraindikation gegen das MRT gibt.
Okay.
Ja, aber auch ein Herzschrittmacher ist eigentlich heute nicht eine relevante Kontraindikation, den kann man vorübergehend abschalten. Eine entsprechende laborchemische Diagnostik mit einer Basisdiagnostik und gegebenenfalls auch schon einer erweiterten Diagnostik. Das sind Dinge, die jemand in der hausärztlichen Praxis gut machen kann, weil mit diesen Untersuchungen eine ganze Breite an Differentialdiagnostik schon abdeckt.
Und was wäre dann jetzt nochmal kurz spezifisch die Basisdiagnostik oder die schon ein bisschen tiefergehende? Also ich sitze jetzt vor meinem Laborsheet, ich bin relativ sicher, könnte eine Werkzeugstörung sein. Ich habe mir die Mental State Test gemacht. Was für ein Labor nehme ich ab?
Das ist eine klassische Basisdiagnostik, sind Elektrolyte, Differentialblutbild, Vitamin B12 und Nierenretentionswerte, Leberwerte.
Schilddrüse,
TSH, das habe ich so vergessen. Genau, richtig. Es gibt dann sozusagen erweiterte Diagnostik, klassischerweise HbA1c, Phosphat, Cortisol, Parathormon, Schilddrüsenwerte, gegebenenfalls auch Schilddrüsenantikörper, Lewis, Borrelien, HIV, Kupfer, Vitamin B1, B6, B12 und gegebenenfalls auch ein Drogenscreening. Da habe ich sicher was vergessen, aber okay. Das wäre sozusagen eine erweiterte Diagnostik. Ein bisschen was davon kann man sicher auch in der Praxis machen. Man muss sich immer bewusst sein, klar, jetzt kommt die Frage, wie viele Punkte kriege ich pro Quartal für meinen Patienten, was bezahlt man dafür? Damit will ich hier nicht zu weit ausholen. Aber man muss sich immer klar machen, dass die Alzheimer-Erkrankung immer häufig gleichgesetzt wird mit Demenz oder andersrum die Demenz mit Alzheimer-Erkrankung. Aber die Alzheimer-Erkrankung macht gerade mal 60% aller Demenzerkrankungen aus. Das heißt, da bleiben 40% übrig, von denen wiederum ein relevanter Anteil Pseudodemenzen sind oder behandelbare Demenzen. Und die muss ich rausfischen. Und das kann ich auch schon sehr, sehr früh machen. Denn wenn ich sage, es ist eine Alzheimer-Demenz, kann ich jetzt, außer vielleicht ein bisschen medikamentös, symptomatisch oder kausal zu behandeln, mit Cholinesterase-Hämmern eh nichts tun, dann vertue ich mir doch wahnsinnig viel. Und ein Tag im Heim, im Pflegeheim, ich weiß nicht, da kostet ein paar hundert Euro, ein MRT kostet 150. Ja? Wenn ich aber da die Chance habe, eine vernünftige Differentialdiagnose zu einer neurodegenerativen Demenz machen, dann habe ich so wahnsinnig viel gewonnen. Ich persönlich möchte nicht wissen, wie viele Patienten undiagnostiziert mit der Diagnose Alzheimer-Demenz in Heimen leben.
Also quasi falsch positive Alzheimer-Demenz-Diagnosen?
So kann man das sagen. Falsch positive Alzheimer-Demenz, weil eben der Reflex da ist, Demenz gleich Alzheimer-Demenz. Aber nochmal, das stimmt nicht. Ja, wie gesagt, eine Alzheimer-Demenz ist sicher die häufigste und auch einfach zu diagnostizieren am Anfang. Ja, das muss man sich immer nochmal wieder klar machen. Das ist vor allen Dingen, also wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat und häufiger solche Patienten gesehen hat, dann kriegt man die relativ schnell raus. Also der Alzheimer-Patient hat typischerweise eine Symptomtrias. Das ist neben der Gedächtnisstörung eine Störung der Visokonstruktion. Und drittens eine apraktische Störung. Ja, das ist also eine Patienten diese Störung von Handlungsabläufen. Das ist der klassische Alzheimer-Patient. Das heißt, aber wie gesagt, für die Diagnose einer Alzheimer-Demenz muss ich erst andere Demenzen, eine Pseudodemenz wie eine Depression oder auch ein Delir ausgeschlossen haben und erst dann darf ich sozusagen diese Diagnose tatsächlich stellen. Ja, also der klassische Alzheimer-Patient, das ist ja eigentlich der kommt auch nicht aus eigenem Antrieb zum Hausarzt. Ja, das ist meistens die Angehörigen, die mitgeschleppt haben, weil die kognitiven Störungen schon alltagsrelevant geworden sind. Also der Ehefrau oder der Ehemann nervt das. Der sagt auch nicht, dass er vergesslich ist. Für den ist das eigentlich in Ordnung. Aber wenn man dem gegenüber sitzt, dann sieht man immer wieder, wenn man ihm eine Frage stellt, dann guckt er suchend zu seinem Ehepartner hin und sagt, hilf mir. Ja, der hat eine fantastisch erhaltene Fassade. Gleichzeitig ist er so ein bisschen unauffällig, abschweichend, ausweichend. Und gerade Menschen, die viel in ihrem Leben Smalltalk gemacht haben und ein bestimmtes Bildungsniveau haben und dann kommen sie noch an im Kostümchen und Perlenkettchen, die sind extrem schwer zu fassen, weil die so bemüht sind, ja, und eine tolle Fassade haben. Die sind in der Regel auch sonst körperlich, also häufig körperlich gesund, ohne weitere Risikofaktoren. Und das ist dann manchmal schwierig. Und da können gerade diese Tests gut helfen. Ich erinnere mich immer viel an Patienten, die ich bei mir in der Sprechstunde habe. Menschen mit einem hohen Bildungsniveau, mal einen Diplomaten gehabt oder eine Patientin, die im künstlerischen Bereich tätig war. Ich habe mich wirklich 10, 15 Minuten lang gefragt, was die Tochter von mir will. Also ihre Mutter wäre doch nicht dement. Ja, habe mich mit der Mutter ganz fantastisch über Kunst unterhalten, sonst irgendwas. Ich dachte, nein, nie im Leben, never ever. Ich habe einen Mini-Mantel gemacht, der war unter 20. Ja, und dann brach diese Fassade irgendwann tatsächlich in sich zusammen. Also das ist nicht ganz einfach, aber wenn man auf diese Key Features, Gedächtnisstörung, Visokonstruktion und praktische Störung, also Apraxie oder apraktische Störung guckt, sich des Deckeneffekts bewusst ist und eine breitere Differentialdiagnostik macht mit der Frage, ist es primär neurodegenerativ, kann es ein Trauma sein, kann es eine vaskuläre Demenz sein, metabolisch, kann es entzündlich sein, Autoimmun oder andere Infektionserkrankungen oder kann es andere seltene Ursachen haben, dann komme ich auch in der hausärztlichen Praxis schon sehr, sehr weit.
Welche Differentialdiagnosen schließt ihr denn dann als Neurologen und Neurologinnen aus? Also wir haben ja jetzt schon über metabolische Ursachen gesprochen. Welche anderen Differentialdiagnosen sollte man dann da auch noch mit auf dem Schirm haben? Also mir fällt jetzt gerade noch der Normaldruck Hydrocephalus ein zum Beispiel.
Ja, also das mit dem Normaldruck Hydrocephalus ist ein gutes Beispiel. Also es ist ja nicht so, dass bei uns immer Patienten landen in den Krankenhäusern oder in den Spezialambulanzen mit der Frage, was könnte das sonst sein, das andere ist ausgeschlossen. Und dann wir stellen eben auch häufig die Diagnose einer klassischen neurodegenerativen Demenz vom Alzheimer-Typ. Gleichzeitig können wir natürlich in Spezialambulanzen oder dann in Kliniken auch nochmal einen Schritt weitergehen und sozusagen weitere erweiterte laborchemische Diagnostik machen. Ein PET kann tatsächlich eine Rolle spielen. Ich persönlich glaube auch, dass die Liquor-Diagnostik wichtig ist. Zum einen, weil die Biomarker im Liquor, also insbesondere das Tau-Protein und das Beta-Amyloid, uns gut helfen. Es gibt eine weitere sozusagen ergänzende Diagnostik zu sogenannten Neurofilamenten und dann gibt es noch ein paar andere spezifische Fragestellungen, also die NSE bei der Hypoxie oder 1433, wenn man eine Prionenerkrankung hat. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr hoch spezifisch. Aber wie gesagt, die klassischen Demenzmarker können wichtige zusätzliche Bausteine dann zur Frage der neurodegenerativen Demenz, weil uns solche Biomarker im Serum weiterhin natürlich fehlen. Wir können auch eine sozusagen differenzierte neuropsychologische Testung machen. Der normale Hydrocephalus ist ein wunderbares Beispiel, weil es eine klassische Erkrankung ist, die unserer Einschätzung nach interdiagnostiziert ist. Es gibt einige tausend Menschen, die im Jahr einen normale Hydrocephalus haben. Wie der Name schon sagt, eine Liquorzirkulationsstörung bei in der Regel normalen Liquordruck, wenn man ihn misst, der kann erstmal primär idiopathisch sein oder B auch symptomatisch oder sekundär. Patienten haben eine klassische Trias, die ganz einfach zu erfragen ist, die sogenannte Hakim-Trias, die sich zusammensetzt aus A, einer eher subkortikalen dementiellen Störung, Antriebsstörung, hatten wir vorhin.
Ja.
Zweitens einer Gangstörung, die ganz pathognomisch ist. Es ist eigentlich eher eine Gangapraxie, die Patienten wissen nicht, wie sie laufen sollen. Also ich versuche das immer so zu verstehen, wenn man sich vorstellt, man läuft mit glatten Ledersohlen auf einem zugefrorenen See. So ungefähr laufen diese Patienten. Die suchen mit ihren Füßen, richtig? Und das dritte Kardinalsymptom bei einem normalen Hydrocephalus ist die Blasenstörung, die klassischerweise eine Dranginkontinenzstörung ist. Die findet man aber nicht immer. Ich sage mal, ein bisschen mehr als die Hälfte der Patienten berichten auch von dieser Dranginkontinenz. Aber wenn Sie einen Patienten haben, Lower Body Parkinsonism, also eine Gangstörung, nur in die unteren, also eine Bewegungsstörung, die nur die unteren Extremität betrifft, im Sinne einer Gangapraxie, einer subkortikalen Demenz und drittens einer Blasenstörung, dann müssen Sie immer an NPH denken und das ist eine behandelbare Erkrankung. Ein großer Teil der Patienten respondiert sehr gut auf einen Liquorablassversuch, in der Regel 30 Milliliter. Das können Sie auch graduieren. In der Klinik wird klassischerweise der Time-Up-and-Go-Test gemacht mit den Patienten und das macht man am Tag vor der Liquorpunktion und dann an den beiden Tagen danach. Und das ist ganz wunderbar. Also
sind dann schnelle Veränderungen einfach.
Sehr, sehr schnelle Veränderungen, ja. Eine gut behandelbare Demenzerkrankung. Da gibt es noch ein paar andere, das ist ja am häufigsten natürlich die vaskuläre Demenz, wo man sagen, wie weit ist das jetzt behandelbar? Und das kann man natürlich sekundär prophylaktisch behandeln, eine vaskuläre Demenz.
Kardiovaskuläre Risikofaktoren, die man da einfach versucht zu
Richtig, genau. Reduzieren. Und ja, natürlich lassen sich auch Demenzerkrankungen, nicht nur neurodegenerative, sondern eben auch vaskuläre Demenzerkrankungen durch bestimmtes kognitives Training oder medikamentöse Sekundärprophylaxe auch entsprechend behandelbar. Das ist eine behandelbare Erkrankung.
Man weiß, dass zum Beispiel bei der Alzheimer-Demenz 10 bis 15 Jahre vor den ersten Symptomen bereits Veränderungen im Gehirn nachweisbar sind. In welcher Phase der Erkrankung wird denn in der Regel die Diagnose gestellt?
Die Diagnose der Demenz, und bleiben wir bei der Alzheimer-Demenz, wird in der Regel gestellt in der Phase der sozusagen manifesten Demenz, also wenn es alltagsrelevant ist. Grundsätzlich aber hast du natürlich recht, wir unterscheiden drei Phasen der Erkrankung. Das ist die präklinische Phase ohne relevante kognitive Störung, die Phase der milden kognitiven Beeinträchtigung, wo erste klinische Defizite nachweisbar sind, und eben die Phase der manifesten Demenzerkrankung.
Zwischen welchen Schweregraden unterscheidet man bei Demenzen?
Man unterscheidet sozusagen in der Phase der Demenz von einer milden Demenz, von einer moderaten Demenz und der schweren Demenz. Milde Demenz heißt, der Patient hat Gedächtnisstörungen bis zum Gedächtnisverlust, hat vielleicht erste Wortfindungsstörungen, Probleme bei komplexeren Handlungen, beginnt räumlich und zeitlich desorientiert zu sein. Das Ganze ist, wie gesagt, beginnend alltagsrelevant. In der zweiten Phase der Erkrankung kommt es dann zu schon ersten Schwierigkeiten oder relevanten Schwierigkeiten, auch schon bei einfachen Tätigkeiten bei der Hausarbeit. Also Kochen wird dann tatsächlich nicht mehr möglich. Es finden sich erste Störungen im psychosozialen Umgang, Verhaltensauffälligkeiten. Also der Patient wird vielleicht zunehmend aggressiv, unruhig, Depression, Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus, also Schlafstörungen, Insomnien, Parasomnien spielen eine größere Rolle und so weiter und so fort. Und dann in der dritten Phase treten tatsächlich eben diese psychischen Beschwerden stärker in den Vordergrund. Also es kann zu schwerer Depression kommen, Wahn, Psychosen, Agitation, Halluzinationen. Die autonomen Störungen werden schwieriger, also Blaseninkontinenz, Darminkontinenz. Der Patient wird dann zunehmend bis absolut pflegebedürftig. Irgendwann verlernen Patienten oder vergessen auch tatsächlich dann ihre Sprache, werden also von aphasisch hin zu stumm, schwer pflegebedürftig mit entsprechenden Kontrakturen und so weiter und so fort. Das ist sicher die letzte Phase der Demenz, wo sozusagen auch nur noch einzelne Fragmente von Erinnerung oder Gedächtnis erhalten sind, wo der Patient eigentlich sozusagen überhaupt nicht mehr funktionstüchtig ist, innerhalb oder außerhalb der häuslichen oder pflegerischen Umgebung.
Ist Demenz eigentlich eine tödliche Erkrankung?
Grundsätzlich ist die Demenz keine sozusagen Erkrankung, die unweigerlich zum Tode führt, aber sie ist sicher eine Erkrankung, die mit einer Verkürzung der Lebenserwartung versehen ist. Das ist eine ganz schwierige Frage, die du da stellst, weil sie natürlich auch eine ganze Reihe von ethischen Aspekten tatsächlich tangiert. Ja. Grundsätzlich muss man sagen, es geht immer um Lebensqualität. Ja, das bedeutet auch die Frage, welche medizinischen Maßnahmen im Rahmen einer Demenzerkrankung können noch getan oder sollen noch getan werden. Wenn ich das kurz zusammenfassen würde, würde ich sagen, in dem Moment, wo eine entsprechende Lebensqualität besteht, heißt Demenzerkrankung nicht sozusagen nichts mehr tun zu dürfen. Also in der Schlaganfallbehandlung, da wo ich herkomme, sage ich immer, Patienten mit leichten, mittelschweren Demenzen, natürlich haben sie ein Recht auf jede Art von sozusagen aggressiver Schlaganfallbehandlung, Lysetherapie, der Thrombektomie. Aber ein Patient, der schwerst dement ist, pflegebedürftig, bettlägerig im Heim, da ist dann natürlich auch häufig die Frage sozusagen, wie ist die Lebensqualität, welche Belastungen bestehen sonst noch? Und das ist der Moment, wo auch Sterben ein Teil der Behandlung sein können und Sterben immer ein Teil des Lebens ist.
Wenn wir nochmal bei den Schweregraden bleiben, jeder Schweregrad birgt mit Sicherheit seine eigenen Herausforderungen. Welche Herausforderungen würdest du bei der milden Demenz sehen?
In der täglichen klinischen Praxis ist sicher eine milde Demenz häufig die schwierigste Form oder die schwierigste Phase der Demenz im Umgang mit den Patienten, gerade für den medizinischen Bereich, pflegerischen Bereich und ärztlichen Bereich, aber auch häufig auch sehr für die Angehörigen, weil der Patient merkt, dass er relevante Gedächtnisstörungen hat. Der wird unsicher, der merkt, dass seine Selbstständigkeit in beruflichen Dingen, aber auch in privaten Dingen, Dingen des alltäglichen Lebens eingeschränkt ist. Und es ärgert ihn. Ja, und er wird auch sauer darüber. Und es ist ganz schwierig in dieser Phase, häufig auch schon am Beginn, sozusagen im Übergang von einer milden kognitiven Beeinträchtigung zu einer demenziellen Syndrom, über bestimmte Dinge zu sprechen, was da auf die Patientinnen und Patienten zukommt. Klassisches Beispiel ist dafür Autofahren, ja, der Deutschen liebstes Kind. Ganz großes Problem. Ich persönlich bin der Meinung, das ist ein Thema, was man sehr, sehr früh ansprechen muss. Nicht zu früh, nicht am ersten Tag, weil das ist eine Garantie dafür, dass der Patient nie wiederkommt. Und es sollte ja auch so sein, dass man in gewisser Weise Vertrauensverhältnis mit dem Patienten, Patientin, der Patientin und den Angehörigen aufbaut. Aber das muss schon früh auf den Tisch gebracht werden, weil nicht nur eine leichte Demenz, sondern wahrscheinlich auch schon eine milde kognitive Beeinträchtigung ist eine Kontraindikation für das Führen eines PKWs. Da kann eine dezidiertere neuropsychologische Testung helfen. Aber Gedächtnisstörungen, Kurzzeitgedächtnisstörungen, Patient guckt auf die Ampel, guckt woanders hin, hat dann einfach vergessen, dass die Ampel rot war und fährt los. Störungen der räumlichen Wahrnehmung, bei einer Alzheimer-Demenz klassischerweise Störungen der Visokonstruktion, sind klassische Symptome, die eine Kontraindikation dafür sind, ein Auto fahren zu dürfen.
Das sind ja ganz schön sensible Themen, wie gesagt, wenn es an den Führerschein geht oder um die Erkenntnis der eigenen Vergesslichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, PatientInnen die Diagnose Demenz mitzuteilen. Kannst du da deine Erfahrungen mit uns teilen? Wie machst du das?
Wie ich gerade schon angedeutet habe, ich versuche, also grundsätzliche Regel lautet immer ehrlich zu sein. Angehörige und Patienten merken das sofort. Trotzdem glaube ich, dass es ganz wichtig ist, sich seiner Sache auch sicher zu sein. Also die Verdachtsdiagnose Demenz in den Raum zu stellen, ohne gute Argumente dafür zu haben und ohne eine vernünftige Differentialdiagnose, das heißt Ausschluss von behandelbaren Erkrankungen gemacht zu haben, das ist keine gute Idee. Das kann man tun, aber dann muss man natürlich am Anfang auch sagen, hören Sie zu, es gibt die und die Möglichkeiten, was es auch noch sein könnte, ohne wiederum falsche Hoffnungen zu suggerieren. Mhm. Also wenn Sie klar den Verdacht auf eine degenerative Demenz vom Alzheimer-Typ haben, dann sollten Sie dem Patienten nicht sagen, das könnte auch ein normaler Glukoseverlust sein, das ist eine schlechte Idee. Aber trotzdem, klar, Sie müssen gucken, was könnte noch im Raum stehen. Und entsprechende Algorithmus von Untersuchungen, die wir in dem letzten Podcast ja schon angesprochen haben, steht damit natürlich an erster Stelle. Wenn man beim Autofahren bleibt, ist es grundsätzlich immer wichtig, sich klar zu machen, wie sehr man in das Leben der Menschen eingreift. Das heißt, welchen Verlust von autarkem Leben, Selbstständigkeit häufig für Menschen bedeuten kann, wenn sie nicht mehr Auto fahren dürfen. Darüber muss man offen sprechen und klar kommunizieren. A, welche andere Möglichkeiten gibt es? 50 Taxifahrten im Monat ist wahrscheinlich nicht viel teurer als ein Auto zu unterhalten im Monat. Und B, sozusagen Perspektiven aufzuzeichnen, die auch, jetzt ohne was vorzugaukeln, auch natürlich auch optimistischer sein können als die erste Reaktion, sagen Sie haben eine Demenzerkrankung, in 3 Jahren ist das Leben vorbei. Es gibt ja völlig unterschiedliche Verläufe. Und C, eben mit den Angehörigen und den Patientinnen und der Patienten zu besprechen, welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es und dass das Ziel immer die Lebensqualität ist. Und wenn man diese Bausteine berücksichtigt, da kommt man mit dem Patienten sehr, sehr weit.
Und wie schafft man das? Also was für Mittel hat man heutzutage, um also möglichst lange eine hohe Lebensqualität zu erhalten und zu ermöglichen?
Die Behandlung der Demenzerkrankung, die ist ja vielschichtig. Ich sage immer ganz bewusst, am Anfang stehen eigentlich psychosoziale Maßnahmen und Allgemeinmaßnahmen und dann an zweiter Stelle medikamentöse Maßnahmen. Das bedeutet, Allgemeinmaßnahmen, die schlecht untersucht sind oder zunehmend besser untersucht sind, um es positiv zu formulieren, spielen eine ganz große Rolle. Also auf der einen Seite die soziale Interaktion beizubehalten und zu stärken. Das geht auch nur, indem man ehrlich mit den Patientinnen und Patienten und den Angehörigen ist. Nämlich man sagt, ja, da steht eine Demenzerkrankung im Raum, aber ich bin ganz sicher, dass ihre Skat-Brüder oder ihre Bridge-Freundin ihnen das nicht übel nehmen. Jeder kennt mittlerweile an, das ist eine häufige Erkrankung. Wichtig ist, dass diese soziale Interaktion aufrechterhalten wird, dass man in seinem Umfeld bleibt, dass man auch am Anfang weiter ins Theater, in die Oper, ins Kino gehen kann, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind, dass man sich beschäftigt, dass man liest, dass man möglichst kein Fernsehen guckt. Das ist eine unfassbar eindimensionale Art, sich zu beschäftigen. Und dass man vor allen Dingen neben der sozialen, inter- und geistigen Aktivität und Interaktion körperlich aktiv bleibt, dass man sich beschäftigt, dass man seinen Tagesrhythmus beibehält. Zweitens, dass auch mit zunehmenden Phasen der Erkrankung, mit einer milden oder mit einer moderaten oder mittelschweren oder schweren Demenz, dass das Umfeld geordnet und vertraut ist. Das ist ein schwieriger Punkt. Weil da immer die Frage stellt, wann ist der richtige Moment oder der falsche Moment gekommen, dass jemand nicht mehr im häuslichen Umfeld leben kann. Das kann aber zum Beispiel auch sehr, sehr früh bedeuten, Patientinnen und Patienten in Tageskliniken anzubinden, die ja auch sehr stark dafür sorgen, dass jemand einen geordneten Tagesablauf hat. Das bedeutet drittens die psychosoziale Betreuung von Patienten und Angehörigen. Es gibt sogar den etwas vielleicht bösen Spruch, die Demenztherapie ist 80% psychosoziale Betreuung der Angehörigen. Aber das ist ganz wichtig, die mitzunehmen und nicht alleine stehen zu lassen, weil die sind ja diejenigen, die das meiste daran zu tragen haben. Da gibt es auch eine Reihe von Angeboten, Angehörige zu trainieren. Ja, es gibt Demenzgruppen. Es gibt eine ganz wunderbare Broschüre vom Bundesministerium für Gesundheit zu Demenzerkrankungen und so weiter und so fort. Das ist dann auch die soziale Beratung. Das ist frühzeitig über Vorsorgeinstrumente zu sprechen, ethische Fragen, also das Ausformulieren, ganz konkret zu sagen, immer einer sogenannten Vorsorgevollmacht. Mhm. Wer hat die Prokura, sich um mich zu kümmern, in dem Moment, wo ich das nicht mehr tun kann? Das kann man am Beginn einer Demenzerkrankung noch machen. Ja? Plus eine Patientenverfügung, wobei ich an dieser Stelle gerne sage, die Patientenverfügung spielt dabei eine kleinere Rolle als die Vorsorgevollmacht. Mhm. Das bedeutet dann viertens die oder fünftens die medikamentöse Therapie. Und da unterscheidet man sozusagen einmal die medikamentöse Therapie der Gedächtnisstörung selber, indem man das in der Regel das Angebot an Acetylcholin als den relevanten neuronalen Botenstoff erhöht. Und zum Zweiten die medikamentöse Therapie insbesondere von psychischen und Verhaltenssymptomen.
Würdest du vielleicht nochmal zwei Sätze zu den medikamentösen Möglichkeiten sagen?
Gerne. Also die Medikamente, die heute da zur Verfügung stehen, sind insbesondere sogenannte Acetylcholin-Esterase-Hemmer. Das ist Donepezil, Rivastigmin und das Galantamin. Und dann gibt es einen sogenannten NMDA-Antagonisten. Das ist das Memantin. Wichtig ist, dass das wirksame Medikamente sind. Die sind natürlich weder kausal noch, dass sie die Erkrankung endgültig aufhalten. Aber das sind Medikamente, die den Verlauf einer Demenzerkrankung eben in der Phase der mittel- und mittelschweren Demenzerkrankung doch relevant verlangsamen können. Das scheint aber nicht richtig angekommen zu sein. Wenn man sich die sozioökonomischen und epidemiologischen Daten anguckt, dann sieht man, dass gerade zum Beispiel bei einer Alzheimererkrankung gerade mal ein Drittel aller Patienten suffizient medikamentös tatsächlich behandelt ist. Am besten fängt man mit dem Acetylcholin-Esterase immer an, zum Beispiel Donepezil. Mhm. Da ist die Compliance zu beachten wichtig, das heißt eher mit einer niedrigen Dosis anfangen, 5 Milligramm am Abend, das für 14 Tage beibehalten, dann auf 10 Milligramm steigern und dann in einer späteren Phase dann das Memantine als morgendliche Dosis hinzuzufügen.
Und merkst du bei deinen PatientInnen bemerkenswerte Verbesserungen?
Ja, bei dem Großteil der Patienten klares Ja. Mhm. Ich frage die danach und sage, geht's ihnen besser? Geht's euch irgendwie besser? Merken sie das? Können sie sich Dinge besser merken? Und viele sagen das ganz bewusst. Das mag eine subjektive Wahrnehmung sein, aber es ist natürlich auch in klinischen Studien tatsächlich belegt. Ja, man muss aufpassen, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen dabei oder kann Nebenwirkungen geben, also Verwirrtheitssyndrome, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Durchfall, all was sozusagen klassische cholinerge Nebenwirkungen sind. Ja. Und insbesondere bei Patienten, die in einer späteren Phase sind, also insbesondere da, wo psychische Störungen, affektive Störungen, Depression, Halluzination, Wahn, agitiertes, aggressives Verhalten zunehmend in den Vordergrund stößt, sind natürlich diese Medikamente kontraindiziert. Ja, das heißt, weil sie mit ihrer anticholinergen Wirkung diese Symptome tatsächlich verstärken.
Also das Öl im Feuer.
Tatsächlich genauso. An dieser Stelle vielleicht auch noch einen Satz zur Behandlung solcher psychischen Symptome. klassisches und häufig gut verträgliches Medikament ist dabei Risperdal. Ja, bei Wahn, bei Agitation, bei nächtlicher Unruhe, bei Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus. Schlafstörungen lassen sich gut mit dem eigentlichen Antidepressivum Mirtazapin behandeln. Das empfehlen wir heute auch leitliniengerecht in einer sehr niedrigen Dosierung. Das gibt's nur an 15 Milligramm Tabletten. Wenn man das mit einem scharfen Messer in der Mitte durchteilt, dann reichen häufig 7,5 Milligramm oder auch noch weniger ein kleiner Brösel aus zur Behandlung von relevanten Schlafstörungen. Benzodiazepine, die leider immer noch viel verschrieben werden, sind absolut kontraindiziert, denn da gibt es ganz viele sozusagen inverse Reaktionen, gerade bei älteren Menschen, die sind eher delirverstärkend.
Was können wir denn PatientInnen an die Hand geben, wenn wir jetzt die Diagnose Demenz gestellt haben? Ich kann mir vorstellen, dass die PatientInnen vor allem im Mild Cognitive Impairment oder im milden Stadium der Demenz auch gerne selber noch aktiv werden würden. Hast du noch irgendwelche Tipps, die wir auch weitergeben könnten?
Einen Satz muss ich vorher noch einfügen. Die milde kognitive Beeinträchtigung ist nicht automatisch eine Vorstufe der Demenz. Wichtig ist, dass nur ungefähr nach Studienlage ein Drittel aller Patienten mit einer altersentsprechenden milden kognitiven Beeinträchtigung, per Definition nicht alltagsrelevante kognitive Störungen, anschließend dann relevant dement werden. Ja, das heißt, sich bestimmte Dinge nicht merken können, heißt nicht automatisch, ich werde mal dement. Ganz wichtige Botschaft, weil natürlich auch in den hausärztlichen Praxen oder in den Sprechstunden viele Patienten kommen, die sagen, ich habe da und da Schwierigkeiten mit oder mir fallen die Worte neuerdings nicht mehr ein. Wenn das nicht alltagsrelevant sind und nicht chronisch progredient, sind die Patienten nicht dement. Und eine milde kognitive Beeinträchtigung, wie gesagt, geht nur in ein Drittel der Fälle tatsächlich in eine relevante, behandlungsbedürftige Demenz oder ein demenzielles Syndrom über.
Gut zu wissen.
Zu deiner Frage, ich empfehle ganz viel körperliche Aktivität. Ja, etwas, was sicher in vielen Bereichen auch unterschätzt ist. Es geht ja nicht nur dabei um Stärkung von Organen, wenn man jetzt sagt, mach Sport oder körperliche Aktivität, die wir nicht anders definieren, als dass ein Patient oder ein Mensch, ich muss ja nicht immer ein Patient sein, dreimal die Woche körperlich Leistung erbringt, dreimal die Woche halbe, dreiviertel Stunde. Das heißt, nicht jeder muss mit 70 oder 80 noch anfangen, Marathon zu laufen, sondern das kann auch verschärft um die scharfe Lanke laufen oder um den Schlachtensee bedeuten. Wir sind hier in Berlin. Das ist ganz individuell unterschiedlich. Zweitens haben aber körperliche Aktivität noch einen wesentlichen Einfluss auf die Blutgefäße. Die Scherkräfte sind ein Reiz, ein Induktor für Gefäßwachstum, Angiogenese oder Arteriogenese. Und drittens, das ist jetzt im Bereich Demenz vielleicht das Relevanteste, ist lebenslanges Lernen das Stichwort und die Aktivierung oder Reaktivierung von kortikaler Plastizität. Das heißt, in dem Moment, wo ich körperlich aktiv bin, müssen unfassbar viele Hirnareale miteinander sozusagen in Kommunikation und Interaktion treten. Und das ist bewusstes kognitives Training. Wenn ich Patientinnen oder Patienten was empfehlen könnte oder würde, dann würde ich sagen, Tischtennis zum Beispiel ist eine unfassbar komplexe sportliche Aufgabe, die sicher nicht nur in der Behandlung einer Demenzerkrankung hilft, sondern wahrscheinlich auch demenzpräventiv ist. Aber dazu gibt es keine Studien.
Ja, das wären dann ja mal Studien, die man anstrengen sollte. Jetzt geht's ein bisschen in eine andere Richtung. Es gibt einige Vorausberechnungen in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung, die davon ausgehen, dass mit dem Älterwerden der Babyboomer-Generation auch die Anzahl der Demenzerkrankten ansteigen wird. Was glaubst du, welche Herausforderungen kommen da auf uns als Gesellschaft und auch als Ärztinnen und Ärzte zu?
Wir gehen ja jetzt schon aktuell von einer Prävalenz, also einer Häufigkeit von Demenzerkrankungen in Deutschland von ungefähr 1,6, 1,7 Millionen Demenzerkrankten aus. Wenn wir einerseits davon ausgehen, dass wir immer älter werden und dass das Gehirn mit dem Alterungsprozess dieser sozusagen körperlichen Älterwerden vielleicht nicht hinterherkommt, dann können wir uns aber davon ausgehen, dass Demenzerkrankungen deutlich häufiger werden. Ob sich diese Anzahl bis zum Jahr 2033, 35 tatsächlich verdoppeln wird, da bin ich eher skeptisch. Aber es werden sehr, sehr viel mehr werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Es gibt sogar Berechnungen, die ja sagen, dass während aktuell 2/3 der Bevölkerung erwerbstätig ist, für 1/3 der erwachsenen Bevölkerung, die eben nicht mehr erwerbstätig sind, wird sich diese Zahl in den nächsten 10 oder 20 Jahren mit den Babyboomern, wenn sie älter werden, umkehren. Das heißt, 1/3 der Bevölkerung wird erwerbstätig sich kümmern müssen um 2/3 der Bevölkerung, die das eben nicht mehr sind. Hochkomplexe und politische Herausforderungen. Aktuell werden Frauen, und das wird wahrscheinlich in der Zukunft sich auch nicht großartig ändern, noch sehr viel älter oder deutlich älter als Männer. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Häufigkeit von Demenzen. Und wir können ungefähr aktuell sagen, das sind Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt, die habe ich mir nicht ausgedacht, dass schon heute ungefähr 50% aller Frauen und wenigstens 30% aller Männer dement werden und damit hilfebedürftig. Und das ist natürlich nicht nur ein individuelles Schicksal für Menschen und ihre Angehörigen, sondern damit auch eine große wirtschaftliche und politische Herausforderung.
Was kann oder muss perspektivisch deiner Meinung nach passieren? Wenn du dir etwas von der Gesellschaft und Politik, also auch von der Gesundheitspolitik wünschen könntest, was wären deine Forderungen?
Mein erster Wunsch wäre, dass es uns angehen muss. Wir müssen uns damit beschäftigen. Ich bin ja jetzt Mediziner. Das heißt, wir müssen uns mit der Herausforderung auseinandersetzen und im gesellschaftlichen Konsens ermitteln, was das für uns bedeuten könnte. Das könnte natürlich bedeuten, dass die, die erwerbstätig sind und noch nicht dement sind, in Zukunft vielleicht auch länger arbeiten. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch passieren. Zweitens, dass wir uns Maßnahmen und Strukturen überlegen, wie wir Menschen in Zukunft anders, vielleicht auch psychosozial unterstützen können. Das geht hin bis zu künstlicher Intelligenz und Roboter und so weiter und so fort. Und das Dritte, und das ist vielleicht eigentlich mein wesentlichster Wunsch, ist, dass wir uns immer bewusst machen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, mit jedem Demenzkranken. Es gibt zum Glück keine Definition darüber, was ein gutes oder ein lebenswertes Leben tatsächlich ist. Wir müssen uns immer um diese Menschen mit einer Demenzerkrankung kümmern, denn die Herausforderung an die Politik und an die Gesellschaft und damit an jeden Einzelnen von uns ist, sich immer um die zu kümmern, die krank sind und die Schwächsten, die alten und die dementen Patienten. Denn nur das ist ein wirklich relevanter Gradmesser für den Wert einer Gesellschaft.
Das könnte ja auch so ein bisschen heißen, dass auch Ärztinnen und Ärzte aller medizinischer Fachbereiche, vielleicht jetzt außer der Pädiatrie, in Zukunft immer mehr mit Demenzen und Menschen mit demenziellen Syndromen zu tun haben werden. Könnte man also sagen, dass sich alle, auch Nicht-NeurologInnen, ein gewisses Know-how zulegen sollten?
Unbedingt. Also ich bin natürlich, habe einen extrem hohen Bias als Neurologe. Aber klar, ich empfehle grundsätzlich jedem Studentinnen und jedem Studenten, dass er eine Formulatur in der Neurologie und oder auch in der Psychiatrie tatsächlich macht. Das geht uns alle an. Jeder von uns wird in der Zukunft mit Demenzpatienten zu tun haben. Ja, egal ob er Gynäkologe ist, Chirurg, Intensivmediziner, Internist, völlig wurscht. Jeder wird es mit Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen zu tun haben. Denn klar, die Neurologie ist wahrscheinlich für die neurologischen Erkrankungen die Herausforderung des 21. Jahrhunderts.
Könnte man also jetzt ganz frech sagen, dass die Neurologie die Medizin der Zukunft ist?
Die Medizin der Zukunft, das ist ein spannender Satz. Ich würde schon sagen, es ist die Herausforderung, es ist die Medizin des 21. Jahrhunderts, das würde ich sicher sagen. Es ist die am rasantesten sich entwickelnde Bereich in der Medizin. Auch da wird es wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten geben, aber wenn man sich die Publikationen und die Entwicklung im Bereich der Therapien anschaut, dann wird sich da einiges tun und die Neurologen sind da ja sehr, sehr aktiv. Wir werden nächste Woche, also jetzt Mitte November, auch unsere Deutsche Hirnstiftung gründen. Da haben uns die Kardiologen vorgemacht, weil wir einfach die Aufmerksamkeit für neurologische Erkrankungen, natürlich nicht nur für die Demenzen oder Parkinson, sondern auch für Schlaganfall, der sehr viel häufiger wird, aber auch die Multiple Sklerose, für Anfallserkrankungen, für die leichteren Erkrankungen, Schwindel, Migräne und so weiter und so fort, in der Bevölkerung schärfen müssen. Und was sowohl für die Medizin, für die Patienten, aber auch für die Wissenschaft tun müssen.
Das ist doch jetzt ein schönes Wort zum Abschluss. Danke für das interessante Gespräch, Jan. Schön, dass du da warst.
Danke dir, Rosa. Danke euch nochmal für die Einladung. Es war schön, hier zu sein und bis bald.
Es war ganz wunderbar. Schön auch, dass ihr dabei wart. Mehr zum Thema Gedächtnisstörungen und Demenzen findet ihr wie immer in den Shownotes und auf Amboss. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Infos zum neuen Amboss-Blog findet ihr unter blog.amboss.com/de. Alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com/podcast.